Herzlich willkommen Ihnen allen heute zum zweiten Zumutungsgottesdienst in diesem Jahr, den wir wieder hier im Gemeindehaus miteinander feiern. Ich finde es immer so schön, dass so viele kommen und im Gemeindehaus spürt man das vor allem. Lassen Sie uns in froher Gemeinschaft heute miteinander feiern. Letztes Mal ging es ja um Atem, Stimme und Gesang. Und heute wenden wir uns einem weiteren Körperteil, einem weiteren Körpersinn zu. Es geht um das Auge, dem Verbindungsorgan zwischen innen und außen. Könnt ihr mich hören draußen? Das geht? Okay. Das Auge ist wohl der Sinn, der uns am meisten und am intensivsten mit dem Leben verbindet. Bilder beeindrucken uns mehr, so heißt es, als Gerüche und Geräusche. Und manche Bilder wird man auch nicht mehr los, sagt ein Feuerwehrmann nach einem Katastropheneinsatz, und wir können das nur unterstreichen durch das, was uns täglich ins Wohnzimmer gespült wird über die Nachrichten in dem Fernseher. Manche Bilder wird man nicht mehr los. Wenn wir etwas für klar bewiesen halten, dann sagen wir, das habe ich schließlich mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir Menschen sind Augentiere und Bilder bilden unsere Welt. Die, die wir uns selbst von uns und dem Leben machen, und die, die wir heute massenhaft angeboten bekommen durch den Fernseher, durchs Internet, durch Zeitungen, Plakate, Werbung, die alle unser Weltbild beeinflussen und vor allem auch prägen wollen. Und darum wird es heute gehen, um die Kraft der Bilder, wie sie uns in den Blick nehmen und wie wir sie in den Blick nehmen. Und natürlich, was es mit dem Blick Gottes auf uns zu tun hat. So stellen wir diesen Gottesdienst vor Gottes Angesicht und bitten um seinen gütigen Blick auf uns. Wir bitten dich, lebendiger Gott, um deine Gegenwart, deine heilige Geistkraft, die Reden und Hören segnen möge. In deinem Namen feiern wir diesen Sonntagmorgen und loben dich mit dem ersten Morgenlied, Dich rühmt der Morgen. Sie finden es auf Ihrem Liedblatt. Auf den Mittelstreifen, an Straßenlaternen, auf Plätzen, überall schauen sie uns an. Die Roten, die Grünen, die Gelben, die Blauen, die die Linken, die Rechten, ins Bild gesetzt. Nicht die Wahlprogramme, sondern die übermenschlich großen Gesichter der Politiker und Politikerinnen. Sie werben mit ihrem Porträt für ihre Sache, der Sache ihrer Partei. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Wir werden angeschaut. Lächelnd, trotzig, versöhnlich, bedeutungsschwanger. Mit ihrem Gesicht, ihrer Mimik geben die Wahlkämpfenden ihrem politischen Programm eine persönliche Note. Sie halten ihr Gesicht hin und werben damit um unsere Sympathie und unser Vertrauen durch Selbstinszenierung. Selbstporträts sind ja nichts Neues. Es gibt sie in der Kunst seit Jahrhunderten. Selbstbildnisse sind weltberühmt. Man denke nur an Dürer oder auch Rembrandt. Immer schon ging es bei diesen Künstlern auch um ihre Selbstinszenierung. Wir haben jetzt hier ein Bild, ich sage es jetzt für euch draußen, das zeigt Dürer im Goldrahmen in seinem klassischen Porträt. Heute erschaffen wir selbst mit Selfies und Profilbildern in der digitalen Welt ein Bild von uns. Der entscheidende Unterschied zu damals ist nicht nur, dass der Auftraggeber heute nicht auf wohlwollende Künstler angewiesen ist, die gefälligst ein gefälliges Porträt malen sollten. Heute kann alles in Selbstregie entstehen. Der Hintergrund, der Bildausschnitt und das Lächeln. Wir sehen jetzt hier drinnen einen jungen Mann, der ein Selfie von sich macht. Anders als damals ist heute das mediale Umfeld, in dem das Bild entsteht. Das Selfie wird nicht nur selbst produziert, sondern über entsprechende digitale Medien gleich weiterverbreitet. Meist über Smartphones auf entsprechende Plattformen oder Apps wird das Bild gepostet. Und ich habe, was so schön heißt, eine sofortige Anschlusskommunikation. Mein Selfie verbreitet sich rasant und sofort prasseln die Rückmeldungen herein. Kommentare oder Likes. Oh, wie süß, cool, geil, super, weiter so und so weiter. Die Bilder sind dann gespeichert und verbreitet und ich kann sie, das ist der Wermutstropfen, nicht mehr ungeschehen machen. Sie sind kopierbar und stehen einer Öffentlichkeit zur Verfügung, die ich nur schwer abgrenzen kann. Und für viele ist auch das Ranking entscheidend mit der zentralen Frage, wie viele Follower habe ich? Ich sehe ja nicht nur, dass Leute reagieren, ich sehe ja auch, wie viele Leute und in welcher Weise sie reagieren. Die Anzahl der Likes und Kommentare ist abgebildet und damit lässt sich ganz klar einordnen und festhalten, wie wer bewertet wird. Das macht vergleichbar und kann tatsächlich unglaublichen Stress erzeugen, wenn es negative Rückmeldungen gibt oder einfach zu wenig Likes. Dann gibt es eine Möglichkeit, sich zu helfen. Es werden Bildbearbeitungsprogramme genutzt, um das Aussehen zu verschönern, sich möglichst positiv und ästhetisiert darzustellen, noch mehr Stress im Wettkampf gefallen zu wollen. Wie bestimmt das Bild, das ich von mir entwerfe, mein Leben? Entspricht es mir oder verbindet oder bindet es mich an eine von mir entworfene Wirklichkeit? Bei dieser Selbstinszenierung, die im Jugendalter ziemlich normal ist, aber doch bei vielen auch bis ins weite Erwachsenenalter hineinreicht, ist die zentrale Frage, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wie kann ich ankommen? Welche Wirkung habe ich oder kann ich erzielen? Nur wenn es auch alte Fragen sind, die neuen Möglichkeiten der Selbstinszenierung sind heute einfach vielfältiger und nicht selten auch gefährlich, vor allem wenn sich Jugendliche vor anbrausende Züge setzen und da dann noch ein Selfie versuchen zu schießen. Bilder können unsere Wirklichkeit verändern und sie können uns täuschen, denn mit Hilfe der künstlichen Intelligenz nun jetzt mehr denn je. Wie viel genauer müssen wir hinschauen? Wie viel mehr müssen wir uns fragen, stimmt es tatsächlich, was ich da sehe? Oder ist es eine zusammengeschnittene Szene, eine künstlich erzeugte Szene, eine zusammenkonstruierte Person? Sie erinnern sich vielleicht, der Papst im weißen Anorak? Oder das Gesicht der Außenministerin auf ein Pin-up-Girl konstruiert? Wir können so getäuscht werden, dass wir die Wirklichkeit oft gar nicht mehr erkennen können. Und das ist leider ein Stück Zukunft unserer Zeit. Falsche Nachrichten werden mit falschen Bildern glaubhaft. Das habe ich doch mit eigenen Augen gesehen, ist plötzlich genauso zweifelhaft wie unglaubwürdig. Es ist unser Vertrauen in die Welt, das damit Stück für Stück beschädigt wird. Nicht Kleider machen Leute, das ist heute fast vorbei, der alte Spruch. Heute heißt es Bilder machen Leute. Und trotz allem haben wir heute mehr Möglichkeiten auch, und das ist, denke ich, auch das Positive an den ganzen digitalen Medien, miteinander verbunden zu sein. Und ich wähle jetzt einfach mal ein ganz schlichtes Beispiel von der älteren Generation, denn auch ihr, trotz allen Irritationen und Hilflosigkeiten, die wir natürlich auch kennen, kommt die digitale Welt zugute. Das erlebe ich bei allen Omas und Uromas in unserer Familie. Wie oft wurde früher darüber geklagt, dass die Postkarten der Kinder oder Enkel aus dem Urlaub doch wieder am letzten Tag geschrieben wurden und dann halt 6 Wochen später ankamen, wenn die Ausflügler schon längst wieder da sind. Heute schicken Kinder und Enkel jede Menge digitale Fotos über Smartphone, live aus ihrem Urlaub oder wo sie gerade auch unterwegs sind. Und aktuell. Omas und Opas, die Freunde und Tanten können so bei jedem Urlaub quasi mitreisen, zur Freude aller. Und manche Oma grüßt dann auch fesch zurück. Das sind mehr als nur abrufbare Bilderkolonnen. Man fühlt, dass die Familie sich an einen erinnert oder die Freunde, die Freundinnen sich an einen erinnern. Da ist viel Wertschätzung dabei und die Freude auch gesehen zu werden. So schaffen die Bilder Begegnung und Verbundenheit und werden auch erlebt wie kleine Liebesbeweise. Wir singen Ubi Caritas, wo die Liebe wohnt, da wohnt unser Gott, 2-mal auf ihrem Liedblatt. Es gibt eine außergewöhnliche Performance-Künstlerin. Sie heißt Marina Abramovic. Sie inszeniert nicht selten grenzwertige Projekte, aber es geht ihr immer um die Erforschung der menschlichen Natur bis zu ihren Grenzen. Ein Projekt ist harmloser, um nicht zu sagen, aber auch genauso intensiv. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich finde es passend auch zu unserem Thema Schauen und angeschaut werden. Ein einfacher Tisch im Raum, zwei Stühle, dort nimmt sie Platz. Kommen kann, wer will und kann sich ihr gegenübersetzen. Einzige Bedingung, ihr die ganze Zeit in die Augen zu schauen und sich anschauen zu lassen. Klingt einfach, aber die Erfahrung zeigt, ist es nicht. Wer schon mal jemanden länger in die Augen geschaut hat, der weiß, es ist nicht leicht auszuhalten. Ein kürzerer Blick, das geht schon, besonders wenn man mit jemandem spricht, dann schaut man sich meistens ja in die Augen. Bestenfalls auch noch bei einem Liebespaar, ein langanhaltender, freundlicher, zugeneigter Blick. Aber schweigend, direkter Augenkontakt, so lange wie möglich. Es ist eine große Herausforderung, einfach da zu sein, da sitzen, schauen und angeschaut werden. Der lang anhaltende Blick eines Gegenübers, der lässt uns meistens dann auch die Masken fallen. Ein unsicheres Lachen geht in ein angespanntes Lächeln über, in den verzweifelten Versuch, die Gesichtszüge zu kontrollieren. Und da entwickelt sich unter dem langen, stillen Blick bald eine ausgedehnte Ruhe. Bei manchem keimt eine stille Freude auf. Und sie können sich in diesem Blick innerlich einrichten, es aushalten, sich beruhigen. Bei anderen öffnen sich mehr und mehr die Schleusen, Traurigkeit steigt auf, sie werden in der Tiefe berührt und Tränen beginnen zu fließen, die manchmal in heftiges Weinen übergehen und sich erst nach einer ganzen Weile wieder beruhigen. Wie erlebe ich das, angesehen zu werden, ohne mich erklären zu können, mich zu entschuldigen, mich wortreich zu inszenieren? Angesehen werden. Und wie blickt Gott auf uns? In der christlichen Ikonografie hat sich eine Darstellung ausgebildet, in vielen Kirchen, gerade Markgrafenkirchen, aber auch bei uns in der Laurentiuskirche, finden wir die Darstellung des Auge Gottes. Auf welche Frage antwortet dieses Kunstwerk? Auf die Frage, wo ist Gott? Die dargestellte Antwort mag sein, Gott ist gegenwärtig. Seine Präsenz ist hier auf der Decke einer Markgrafenkirche, umgeben von Lichtstrahlen und Himmelsgebilden wie Wolken und Engel. Seine Präsenz ist Macht und Herrlichkeit mitten unter uns. Eigentlich eine schöne Vorstellung, wenn sie nicht in der Tradition christlicher Erziehung so eng verknüpft gewesen wäre mit dem omnipräsenten Gott als Überwachungsorgan. Viele von Ihnen werden ihn noch kennen, diesen kleinen, giftigen Drohsatz: Wenn alle Erziehungsversuche nicht mehr halfen, mit erhobenem Zeigefinger, Gott sieht alles. Meine 90-jährige Mutter erzählte mir, dass sie diesen Satz als kleines Mädchen gut kannte. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Schlimm wurde es nur dann immer, wenn auch noch Gewitter und Donnergrollen hinzukamen. Jetzt schimpft der liebe Gott mit dir, hieß es dann. Was tun? Sie war damals schon pfiffig und sie versteckte sich unter dem großen Esstisch. Da wähnte sie sich sicher, Gott könne sie da ja nicht sehen und deswegen auch nicht finden. Schwarze Pädagogik nennen wir das heute, den drohenden Blick Gottes heraufbeschwören, um Kinder vielleicht damals am Naschen zu hindern, aber neben allen nicht zündenden Verboten viel mehr und vor allem am eigenen Willen zu hindern. Ja, ganz einfach auch zum Gehorsam zu zwingen mit diesem Gottesbild. Gott sieht alles. Mich macht diese schwarze Pädagogik auch heute noch traurig. Der drohende Gott, der mich klein und ängstlich macht, den halte ich für toxisch. Ein Lieblingswort momentan, aber es ist so etwas wie Gift, was sich in unsere Adern schleicht. Dieses Gottesbild dürfen wir getrost verlernen. Es ist für mich fast wie eine Versündigung an der Botschaft des Evangeliums. Wie soll man zu diesem Gott, der Angst macht, Vertrauen aufbauen? Ist er nicht eher in diesem Bild ein Statthalter für alle Machtgelüste und Unterwerfungsstrategien einer hierarchisch denkenden kirchlichen Gemeinschaft? Das Gottesbild muss dafür gerade stehen, dass herrschaftlicher Menschenwille durchgesetzt werden kann. In Jesus sehen wir einen ganz anderen Blick Gottes. Jesus war ein Meister der Präsenz. Seine Art, Menschen in den Blick zu nehmen, ist ganz besonders, in vielen Geschichten beschrieben. Und ich mag sehr gern die eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Da wird erzählt, wie ein junger Mann zu Jesus kommt, vor ihm auf die Knie fällt und ihn fragt, was er tun solle, um das ewige Leben zu bekommen. Das wäre vielleicht nicht unsere Frage heute oder auch nicht die Frage der jungen Leute. Aber es ist wohl in diesem Bild vom ewigen Leben die dringliche Sehnsucht nach einem sinnvollen, erfüllten Leben verborgen. Wer wünscht sich das nicht? Ja, was soll er tun? Jesus verweist ihn auf das Naheliegende. Er sagt, die Weisungen Gottes für ein gelingendes Leben sind ja in den 10 Geboten in der Tora enthalten. Nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über die Mitmenschen sagen, niemanden berauben, Vater und Mutter ehren. Ja, das hätte er alles von Jugend an befolgt, antwortet der junge Mann. Und dann kommt dieser besondere Augenblick, eine ganz kleine Passage nur in der Erzählung. Was passiert? Es heißt da, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Schaue hindurch, was immer du siehst. In unserem Liedblatt, wir singen das etwas fremde Lied zweimal. Thank you. Was hat Jesus gesehen, als er seinen Blick auf dem jungen Mann ruhen ließ? Seine große Ernsthaftigkeit? Seine verzweifelte Suche nach Lebendigkeit? Vielleicht auch seinen Ehrgeiz, alles wirklich immer richtig machen zu wollen und doch hungrig zu bleiben nach Sinn und nach Liebe? Was hat Jesus gesehen? Es ist wohl kein leerer oder rabbihafter Blick, kein herablassender von oben. Na, du wirst schon noch drauf kommen, was für dich wichtig ist. Und außerdem steht alles in der Tora. Nein, das Evangelium erzählt, es ist ein Blick der Liebe, mit dem er den jungen Mann ansieht. Er gewann ihn lieb. Jesus ging das Herz auf und da erkennt er, was fehlt. Eines fehlt, sagt er, geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir nach. Der junge Mann wurde unmutig und nach dem griechischen Wortsinn heißt es wohl eher zornig. Und ging enttäuscht hinweg. Denn er hatte großen Grundbesitz. Schaue hindurch, was immer du siehst. Wir singen nochmal einmal. Jesu Hinweis traf wohl ins Schwarze. Nur umsetzen konnte und wollte der junge Mann es nicht. Hätte es ihm seiner Existenz beraubt, wo er doch gerade Lebenssinn gewinnen wollte? Was hat Jesus ihm gespiegelt? Dass es ihm nur um ihn ging, seine richtige, rechtschaffene Lebensart, als Grundlage für das ewige Leben? Seine Perfektion, alles richtig machen zu wollen und richtig gemacht zu haben und dabei doch die anderen aus dem Blick zu verlieren? Jesus zeigt ihm die Wirklichkeit. Da gibt es nicht nur die religiösen Vorschriften und Gebote, die das Leben ausmachen. Da gibt es viele, die nur schwer überleben können. Jesus nennt sie die Armen. Jesus fragt nach seinen Beziehungen, seiner Verbundenheit mit den Menschen um ihn. Wie steht es damit? Wie steht es mit dem liebevollen Blick auf diese? Und sieht er die Ungleichheit zwischen ihm und den anderen? Und er fragt nicht damit, und fragt er damit auch nach dem liebevollen Blick auf sich selbst? Kann sich der junge Mann auch selbst verzeihen? Kann er liebevoll mit sich selbst umgehen? Oder arbeitet er sich am Richtigmachen ab? Ist er hart und selbstgerecht geworden? Mit anderen wie mit sich selbst? Jesu liebender Blick erkennt ihn in der Tiefe, wie er auch uns in der Tiefe erkennt. Erkennt, was wir wirklich brauchen. Können wir uns von ihm anschauen lassen, seinen liebenden Blick aushalten, in der Stille, im Gebet, im Alltag? Schaue hindurch, was immer du siehst. Wir singen.
Thank you.
lade Sie jetzt ein zu einer kleinen Imagination, uns in die Vorstellung des liebenden Blickes Gottes hineinzustellen, einfach in Gedanken. Wer mag, kann für einen Augenblick die Augen schließen, um ganz bei sich anzukommen. Stellen Sie sich vor, Gott sieht uns an, liebevoll, voller Freude. Und er sagt, du bist mein geliebter Mensch, meine Geliebte, und dann setz deinen Namen ein als Tochter oder Sohn Gottes. Meine Geliebte, mein Geliebter, ich freue mich an dir. Ich sehe dich. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du ersehnst. Ich sehe deine Unruhe. Ich sehe dein Nichtgesagtes. Ich sehe deine Sorgen und Ängste. Und ich spüre deine Schmerzen. Lass dich anschauen von mir. Ich bin für dich da. Immer. Du bist meine Freude. In der christlichen Tradition der Ostkirche gibt es eine besondere Form der Gottesverehrung, die sehr schön unser Thema aufnimmt, die Ikonenmalerei. Nach den Vorschriften des Ikonenmalens darf Gott Vater selber nicht gemalt werden, und das haben wir ja in vielen religiösen Traditionen, Gott abzubilden ist verboten, er ist der Unfassbare und der Unsichtbare. Wenn der Ikonenmaler Gott Vater malen will, muss er Jesus Christus malen, der gesagt hat im Johannesevangelium, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, im Abbild in der Ikone begegnet uns das Urbild. Hier steht ein ganz anderes Bildverständnis als das westliche im Hintergrund. Denn es geht nicht darum, dass ich die Ikone anschaue, sondern dass ich mich von der Ikone anschauen lasse. Nicht wir schauen auf die Ikone, sondern die Ikone schaut auf uns. Nicht zuerst ich schaue auf Jesus Christus, sondern er schaut auf mich. Er will mir begegnen. Beim Malen bemühe ich mich natürlich besonders, einen liebenden Blick zu treffen, sagt der Ikonenmaler und Benediktinermönch Ansgar Stutenborg aus dem Kloster Nützschau bei Hamburg. Aber im Grunde sind alle künstlerischen Merkmale bei der Ikone eigentlich unwichtig. Wichtig ist nur die Frage, spricht mich die Ikone an? Spricht sie zu mir? Hat sie eine Seele? Ein Ikonenmaler setzt auch niemals seinen Namen auf die Ikone oder signiert das Bild. Nach der Vollendung in der Ikonenweihe gibt der Maler vielmehr die Ikone zurück und bittet Gott, dass er quasi die Ikone signiere, sie sich zu eigen nehme und zum Segen mache für alle, die sie verehren und vor ihr beten. Ikonenmalen, sagt der Benediktinermönch, ist für mich ganz und gar Gebet. Beten heißt ja, sich bewusst in die Gegenwart Gottes zu begeben. Spätestens bei der Vorzeichnung und wenn ich das Antlitz Jesu aufpause, beginne ich auch mit ihm, der mich beim Malen anschaut, zu sprechen. Dazu gehört Mut, mich in seinen Augen auszuhalten, wie ich bin. Aber es ist auch eine Befreiung, denn ich spüre, bei ihm darf ich ganz und gar der sein, der ich bin, auch mit allen Seiten, die ich an mir nicht leiden mag. In seinem gütigen Blick bin ich geborgen. Auch die weiteren Schritte des Malens sind Meditation. Man trägt zuerst die dunkleren Schichten auf, darauf dann die helleren. Diese bekommen dann durch den dunklen Untergrund eine besondere Leuchtkraft. Darin scheint es mir, sagt der Benediktinermönch weiter, liegt ein Lebensgeheimnis, ein Geheimnis von Tod und Auferstehung. Menschen, die viel Güte ausstrahlen, in denen ein besonderes Licht leuchtet, sind oft diejenigen, die auch viel Dunkelheit, die durch viel Dunkelheit gegangen sind. Ich liebe es, sagt er, den Hintergrund zu vergolden und auch den Rand. Ich liebe die Wärme, den milden Glanz, den das Gold ausstrahlt. Es ist höchstes Licht, das für das Göttliche steht und mir sagt, mein Leben darf ich leben auf der Folie der Gegenwart Gottes. Selbst wenn ich sie nicht sehe oder spüre, er ist immer voller Liebe da für mich. Amen. Und weil es auch noch ein schönes Adventslied gibt vom Anschauen, konnte ich nicht umhin, Ihnen in der Faschingszeit jetzt zuzumuten, nach der Melodie von Ich stehe an deiner Krippe hier, die Verse 2 bis 4, Sie finden sie im Liedblatt, gemeinsam zu singen. Ich schaue dich mit Freuden an.
Thank you.
Jetzt gibt es noch einige Abkündigungen. Die Kollekte für die Zumutungen am 26. Januar bei dem musikalischen Gottesdienst betrug 776,80 Euro für die Musik, die wir in den Zumutungen haben. Und in dem Zusammenhang, Sie wissen, wir suchen immer richtig gute Leute, die diesen Gottesdienst auch besonders mitgestalten. Es ist die Hälfte des Gottesdienstes mindestens. Sage ich auch gleich mal danke, Norbert Hiller, und danke, Julia Bauer, für eure Begleitung. Die Kollekte, für die wir heute bitten, da soll es natürlich ein Stück um Seen gehen. Und es gibt in Erlangen einen gemeinnützigen Verein, der weltweit tätig ist. Er nennt sich Ein-Dollar-Brille. Und die schreiben, dass mehr als 950 Millionen Menschen dringend eine Brille bräuchten und keinen Zugang zu augenoptischer Versorgung haben. Und Sie kennen das ja vielleicht selber, in zunehmendem Alter, man sieht einfach weniger. Und wenn dann die Brille nicht da ist, wie verschwommen die Wirklichkeit uns da entgegenkommt. Also ein ganz wichtiges Anliegen, auch denen, die keine Möglichkeit haben, da so bequem zum Optiker zu gehen, eine Brille zu verschaffen. Der Verein führt in Südamerika, Afrika und Asien kostenlose Sehtests durch und versorgt Menschen mit robusten und vor allem bezahlbaren Brillen. Und er vermittelt auch augenmedizinische Untersuchungen und Operationen. Er ist ein Teil des globalen Netzwerkes der Entwicklungsarbeit im Bereich Augengesundheit. Herzliche Bitte an Sie, mit was immer Sie können, diese Arbeit zu unterstützen. Die nächsten Zumutungen werden von einem Gastprediger gehalten. Er heißt Pfarrer Burkhard Hose. Er ist katholischer Hochschulpfarrer und Hochschulreferent der Diözese Würzburg. Er ist auch ein Kirchenreformer und einer, der sich andere Sachen als die Tradition auch vorstellen kann. Und seine Predigt steht unter dem Thema von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten, einem Zitat von Hannah Arendt. Herzliche Einladung wieder hierher. Das letzte Mal die Zumutungen im Gemeindehaus am 23. März um 10:30 hier am Schlossplatz. Aus dem Gemeindeleben ist noch bekannt zu geben, dieses Wochenende ist ja der neue Kirchenvorstand gemeinsam in Heilsbronn und überlegt strategisch die neuen Schritte und Entscheidungen, die anfallen müssen im Gemeindeleben. Der nächste Gottesdienst am 23. Februar, der ist um 9 Uhr in Weißenbrunn und um 10:30 hier wieder im evangelischen Haus und wird gestaltet von Pfarrerin Felsner und der Vikarin Bohner. In Eismannsberg ist kein Gottesdienst, dafür ergeht herzliche Einladung hierher nach Altdorf. Kirchlich beerdigt wurde Frau Luzi Eckstein, geborene Michler aus Altdorf, verstorben mit 90 Jahren. Und Frau Anni Blank, geborene Formberger aus Altdorf, verstorben mit 91 Jahren. Wir bitten dich, Gott, nimm die Verstorbenen freundlich auf bei dir und lasse sie dein Licht schauen. Tröste alle Angehörigen und begleite sie auf ihren Weg durch die Trauer. Amen. Der Wochenspruch steht im Buch Daniel. Der heißt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wir beten, bleiben Sie sitzen bei der Fürbitte. Wer kann, kann später beim Vaterunser und beim Segen aufstehen. Zwischen den einzelnen Fürbitten können wir gemeinsam einstimmen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten. Lebendiger Gott, wir bringen vor dich alle, die sich aus dem Blick verloren haben, vor lauter Arbeit, vor lauter Sorgen und Kummer. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich alle, die jetzt Menschen auch völlig unerwartet verloren haben. Wir denken an die Angehörigen der getöteten Kinder und Erwachsenen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich unseren neuen Kirchenvorstand, der im Planen und Entscheiden Verantwortung für unsere Gemeinde übernimmt, und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich alle, die die Geschicke dieser Welt und unseres Landes lenken und in Zukunft lenken wollen, und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Lebendiger Gott, immerfort empfangen wir uns aus deiner Hand. Immerfort blickst du uns vor Liebe an, und wir leben aus deinem Blick, du Schöpfer und unser Heil. Lehre uns in der Stille deiner Gegenwart, das Geheimnis zu verstehen, dass wir sind. Und dass wir sind durch dich und von dir und für dich. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht in diesen Tag und diese Woche mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und seiner ganzen Welt seinen Frieden. Amen. Thank you.
Danke nochmal der Musik, danke Freddy für die Technik und danke Frau Lederer-Salbold und Frank für das Stellen und Schmücken dieses Raumes. Schönen Sonntag, kommen Sie gut nach Hause, bis demnächst. Bleiben Sie angesehen.